SWR 1, der Feiertag morgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen.
Viele Negativschlagzeilen begleiten die Fußball-WM in Katar. Da geht es vor allem um die Menschenrechtslage im Land, um Frauenrechte, um unhaltbare Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter. Die letzten Vorbereitungen laufen gerade auf Hochtouren. Was erwartet die Fans in Katar? Was steckt hinter der Fußballfassade? Und wie geht's den Gastarbeitern heute? Unsere Korrespondentin Anna Osius berichtet.
Katar gibt sich offen und tolerant. Nur eine Fassade, sagen Kritiker. Die Liste der Vorwürfe gegen das WM-Gastgeberland ist immer noch lang. Menschenrechtsverletzungen, die Lage der Gastarbeiter auf den Baustellen, keine freie Meinungsäußerung, Homosexualität verboten, die Nähe zu Islamisten. Khalid Ibrahim vom Gulf Center for Human Rights in Beirut.
Es gibt massive Menschenrechtsverletzungen. Gastarbeiter dürfen keine Gewerkschaften gründen. Das ist eigentlich ein Grundrecht. Und wir haben gerade einen Bericht veröffentlicht über junge Mädchen, die als Haushaltshilfen in Privathaushalten arbeiten und überhaupt keine Rechte haben.
Und das trotz aller Verbesserungen für die Gastarbeiter in den vergangenen Jahren. So wurde in Katar unter Begleitung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO beispielsweise ein Mindestlohn eingeführt und das sogenannte Kefala-System abgeschafft, zumindest auf dem Papier. Damit waren Gastarbeiter jahrelang quasi Leibeigene ihres Arbeitgebers. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass es jedoch oft in Katar an der Umsetzung der Reformen hapere und daher viele ausländische Gastarbeiter immer noch in ihren Grundrechten beschnitten würden. Erst vor wenigen Wochen demonstrierten Dutzende Gastarbeiter in Katar, weil sie teilweise bis zu 7 Monate lang keinen Lohn erhalten hatten. Die Demonstration wurde von Sicherheitskräften aufgelöst, die Gastarbeiter verhaftet und teilweise ausgewiesen. Freie Meinungsäußerung in Katar nicht erwünscht.
Es gab im vergangenen Jahr eine Demonstration in Katar, weil die Menschen politische Beteiligung forderten, nachdem der Emir ein neues Wahlgesetz erlassen hatte. Die Protestaktion wurde aufgelöst, die Anführer verhaftet. Und in diesem Jahr wurden 2 beteiligte Anwälte zu lebenslanger Haft verurteilt, nur weil sie friedlich in den Straßen von Doha demonstriert haben.
Kritik, die man in Katar nicht hören möchte. Auf die Frage während der Pressekonferenz, wie man mit der Kritik aus dem Westen umgehen sollte, sagte WM-Betriebsdirektor Colin Smith lediglich:
Wir fordern, dass die Menschen die kulturellen Gegebenheiten von Katar respektieren, wie in jedem anderen Land. Verschiedene Länder haben eben verschiedene kulturelle Normen. Wir als FIFA sagen, jeder kann hier eine WM erleben, wie es sie nur einmal im Leben gibt.
Es soll um den Spaß gehen. Den Rest bitte ausblenden. So viel wird klar.
Ja, aber ausblenden geht nicht. Unsere Korrespondentin Anna Osius über Katar als Gastgeberland der Fußball-WM, die in gut 2 Wochen beginnt. Als Sündenfall wird sie bezeichnet. Nur durch Bestechung soll die Entscheidung für Katar gefallen sein. 1000 ausländische Bauarbeiter sollen beim Bau der Stadien und der Infrastruktur gestorben sein. Die Menschenrechtslage ist schwierig. Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Robert Chatterjee vom Nahostmagazin Zenit habe ich gefragt, ob er sich die Spiele anschaut.
Da ich mich jetzt so lange mit dem Thema beschäftigt habe und auch selber auch Fußballfan, wenn auch kritischer Fußballfan bin, werde ich mir die Spiele anschauen im Freundeskreis. Und ich bin gespannt darauf, ob sich das nochmal anders anfühlt als bei vorherigen Turnieren und ob meine Freunde mit genauso kritischem Blick das Ganze verfolgen wie auch ich.
Seit gestern sind Bundesinnenministerin Nancy Faeser und DFB-Chef Bernd Neuendorf in Katar unterwegs. Sie wollen sich ein Bild von der Menschenrechtslage im Land machen. Hat sich Ihrer Meinung nach durch die öffentliche Kritik der vergangenen Jahre, was die Lage der Menschenrechte angeht, was zum Besseren entwickelt? Wie ist da Ihr Eindruck?
Es geht ja hier vor allen Dingen um Arbeitsrechte, Gastarbeiterrechte. Und da hat sich schon was getan, allerdings hat das auch sehr spät eingesetzt. Katar hat ja die WM vor über 12 Jahren bekommen. Handfeste Reformschritte, gerade was das sogenannte Kafala-System anbetrifft, bei dem beispielsweise der Pass einbehalten wird oder auch Zahlungen zurückgehalten werden und auch der Arbeitsplatz nicht gewechselt werden darf. Die hat es schon gegeben und die sind auch in der gesamten Region ziemlich einzigartig. Ob sie Schule machen, das muss man mal sehen. Ob sie über die WM hinaus auch Bestand haben, das ist nochmal eine sehr interessante Frage, wo es sich lohnt, auch nach der WM nochmal hinzuschauen. Die Frage ist, wer dann alles noch nach Katar fährt, um sich nach diesen Themen zu erkundigen. Und da sieht man auch, der Druck von außen ist essentiell dafür, damit solche Themen überhaupt auf die Agenda rücken und sich dort irgendetwas bewegt.
Ich finde ja bemerkenswert, dass Katar bei VW mitmischt, bei der Deutschen Bank, Hapag-Lloyd, Siemens, Deutsche Bahn und SAP profitieren von Aufträgen für die Infrastruktur. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war zufrieden mit einem Deal zu Flüssiggas. Ärgert Sie das manchmal, wenn hier mit unterschiedlichem Maß gemessen wird?
Ich denke auch, auf lange Sicht ist da schon Wandel eingetreten, in dem Sinne, dass man gegenüber autoritären Staaten keine Abhängigkeiten mehr schaffen will, die über Jahre, Jahrzehnte gerade in strategisch wichtigen Bereichen laufen. In der momentären Lage ist man aber in einer Zwickmühle, weil man natürlich kurzfristige Engpässe überbrücken muss. Das ist auch den Kataris beispielsweise bewusst. Und deswegen sagen die auch ganz klar, wenn ihr mit uns ins Geschäft kommen wollt, dann müsst ihr euch schon auf lange Zeit verpflichten. Insofern stoßen da schon auf einer gewissen Ebene unüberbrückbare Differenzen aufeinander, finde ich. Das Problem ist, man kann nicht mit allen gleich quasi umgehen, weil sonst steht man halt schlecht da. Man muss da quasi ein bisschen Prioritäten setzen.
Lassen Sie uns noch mal über die schönste Nebensache der Welt, über den Fußball sprechen. Von deutschen Fans wird ja immer auch gesagt, dass es in Katar keine wirkliche Fußballkultur gebe, keine Tradition. Sie waren ja im Land unterwegs. Welche Rolle spielt der Fußball für die Menschen dort? Und wie wichtig ist die WM für die Menschen?
Wir haben nach Fußballkultur gesucht, haben sie gefunden, aber mussten auch mit der Lupe suchen. Und da sieht man auch in den Fankurven, die natürlich spärlich besetzt sind, auch Fans, die sich auch selber durchaus als Ultras definieren. Das sind nicht viele, aber ich finde das trotzdem schon beachtlich. Auch gerade wie die sich zum Beispiel im öffentlichen Raum gerade versuchen, ein bisschen zu behaupten und da auch auszutesten, was geht denn so als Jugendlicher in einem doch sehr konservativen Land? Was kann ich da machen? Kann ich laut rumschreien? Was kann ich singen? Das wird gerade ausgetestet und das finde ich doch sehr spannend.
Ich kann Ihnen natürlich die eine Frage nicht ersparen. Wird die deutsche Nationalmannschaft wieder in der Vorrunde ausscheiden? Was denken Sie?
Also aus fußballerischer Sicht finde ich, ist diese Gruppe tatsächlich noch ein bisschen schwerer als bei der letzten WM. Insofern ist das gar nicht so einfach. Ich glaube auch, dass alle europäischen Mannschaften tatsächlich doch Probleme haben werden. Insofern glaube ich, dass die WM tatsächlich so offen wie lange zuvor nicht sein wird. Ich bin auch gespannt, ob es Mannschaften aus der Region Nahost und Nordafrika vielleicht mal weiter schaffen als bis ins Achtelfinale, weil das ist bis jetzt noch nie vorgekommen.
Sagt Robert Chatterjee, Fußball- und Nahostexperte des Magazins Zenit. Mit seinem Kollegen Leo Weger hat er das Buch geschrieben, Katar 2022, so eine WM gab's noch nie. Die beiden sind in Ludwigsburg unterwegs bei den Katar Talks, eine Podiumsdiskussion vor allem über die Menschenrechtslage in Katar. 7. November um 20 Uhr, Skala Ludwigsburg. Der 1. November ist heute Allerheiligen. Das ist für viele der Tag, an dem sie Gräber von verstorbenen Angehörigen besuchen. Gesetzlicher Feiertag in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aber was steckt wirklich hinter dem Tag? Wo hat er seine Wurzeln? Mein Kollege Marc Kleber hat die Einzelheiten.
Egal wie man zählt, schon in den amtlichen Dokumenten der katholischen Kirche gibt es mehr Heilige als Tage im Jahr. Und das sind nur die offiziell heilig gesprochenen. Da wurde es schon vor Jahrhunderten schwierig, jedem und jeder Einzelnen einen eigenen Feiertag zu widmen. An Allerheiligen werden alle gesammelt gefeiert. Aber an diesem Tag geht es nicht nur um die ganz offiziell heilig gesprochenen, sondern um alle Menschen, die ihren christlichen Glauben vorbildlich gelebt haben oder auch als Märtyrer gestorben sind. Auch diejenigen, um deren Heiligkeit niemand weiß als Gott, wie es heißt. Mit anderen Worten, es soll auch der vielen unbekannten Heiligen gedacht werden. Ursprünglich wurde Allerheiligen übrigens kurz nach Ostern gefeiert, erst seit dem 9. Jahrhundert am 1. November. Allerheiligen ist ein sogenannter stiller Feiertag, an dem manche Aktivitäten gesetzlich verboten sind, zum Beispiel Tanzen, was allerdings immer häufiger in Frage gestellt wird. Der eigentliche Gedenktag für die Verstorbenen ist in der katholischen Kirche aller Seelen, also morgen am 2. November. An diesem Tag wird jener Toten gedacht, die nach katholischem Glauben noch nicht die volle Gemeinschaft mit Gott erreicht haben. Für diese Verstorbenen wird gebetet, damit ihre Seelen endgültig Erlösung finden. Aller Seelen ist kein gesetzlicher Feiertag, weshalb viele Menschen eben schon an Allerheiligen die Gräber der Verstorbenen besuchen und sie schmücken oder Kerzen darauf stellen, die mindestens bis aller Seelen brennen sollen.
Warum der Gedenktag der Heiligen zum Friedhofstag schlechthin wurde, Hintergründe waren das von Mark Kleber. Im nächsten Jahr feiert er Jubiläum. Der Pragfriedhof in Stuttgart wird 150. Entsprechend vielfältig sind die Gräber, die da zu bestaunen sind. Darunter gibt's auch ein paar echte historische Schätzchen. Mein Kollege Johannes Köhler hatte einige davon bei einer Führung besucht und hat sich die Geschichten der Menschen dahinter erzählen lassen.
Umtost vom Verkehr liegt der Pragfriedhof mitten in Stuttgart. Zwischen alten Laub- und Nadelbäumen ruhen hier die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert. An einer der letzten Ruhestätten kommt Friedhofsführer Herbert Medek zum Stehen. Es ist ein überlebensgroßer Adonis aus Stein, der einen Fuß auf einen Felsblock gesetzt hat. Darauf prangt der Name der 1910 verstorbenen Opernsängerin Anna Sutter. Sie wurde in ihrem Haus vom ehemaligen Geliebten Alois Obrist, dem Hofkapellmeister, ermordet.
Er stürmte hinein, sie schreckte auf, es gab einen Wortwechsel. Und in der Folge des Wortwechsels zog er eine Browning-Pistole und hat sie erschossen.
In den seltensten Fällen ging das Leben der hier bestatteten Prominenten so brutal und gewalttätig zu Ende. Eines der prächtigeren Gräber auf dem Friedhof gehört dem Gründer der ersten Stuttgarter Schokoladenfabrik, Eduard Otto Moser. Die Schokolade aus seiner Dynastie findet sich noch heute unter leicht abgewandelten Namen in den Regalen eines namhaften Discounters wieder. Sein Grab kommt einem Fabrikanten damaliger Zeit entsprechend monumental daher.
Es ist also eine Wand mit zwei Öffnungen, durch die die Seele sich frei erheben kann. Und ein Schicksalsengel steht zur Bekräftigung noch davor. Das Grab selber hat so ein Grabgärtchen. Das war im 19. Jahrhundert üblich, dass so metallene Grabgärtchen drumherum waren. Und innen hat man oftmals solche immergrünen Pflanzen gehabt. Etwas, was nicht richtig blüht, aber auch nie vergeht.
Grabnachbar und Luftschifferfinder Ferdinand Graf von Zeppelin und seine Gemahlin Isabella kommen dagegen deutlich weniger monumental daher. Wer ein prunkvolles Grab für den Luftfahrtpionier erwartet, der irrt. Ein schlichtes Kreuz aus hellgrauem Stein wird von zwei hüfthohen Grabsteinen in gleichem Material eingerahmt. Darauf sind Name, Geburts- sowie Todestag 1917 und 1922 verewigt. Darunter jeweils ein Trauerspruch. Friedhofsführer Medek spricht bei der neuen Grabgestaltung von einer Zäsur.
Es war erstens die Zeit des Ersten Weltkrieges. Da war man vom Material her natürlich zurückhaltend. Und zweitens war Richtung 20. Jahrhundert ohnehin eine Zäsur, auch in der Architektur hinsichtlich neues Bauen und Architektur der Moderne. Und er war ein moderner Mensch. Es war ein Luftschiffer, der hat sich mehr mit der Zukunft befasst als mit der Vergangenheit. Und sicherlich zollt ihm das Grab auch auf diese Weise Respekt.
Der Stuttgarter Stadtführer Herbert Medek über das Grabmal von Ferdinand Graf von Zeppelin und seiner Ehefrau Isabella auf dem Pragfriedhof in Stuttgart. Ein normales Reihengrab oder doch lieber Urne, Seebestattung oder Friedwald. Wer sich schon zu Lebzeiten Gedanken über seine letzte Ruhestätte macht, der hat die Qual der Wahl. Nur noch rund 12% der Menschen wollen im Sarg in einem klassischen Grab auf dem Friedhof beigesetzt werden. Und nur noch knapp die Hälfte der Bestattungen sind katholisch oder evangelisch. Das sagt eine Umfrage der Verbraucherinitiative Bestattungskultur mit dem klingenden Namen Eternitas. Vor der Sendung habe ich Alexander Hellbach von Eternitas gefragt, ob die traditionelle Bestattung zum Auslaufmodell wird.
Ja, dieser Trend ist ganz klar zu erkennen. Also Sie haben ja schon die Umfragedaten erwähnt. Und auf den Friedhöfen sieht man es auch. Es gibt so viele Leerstellen. Die klassischen Familiengräber werden aufgegeben, werden nicht mehr nachgefragt. Und es ist ganz klar ein Trend zur Feuerbestattung zu beobachten, zu einfachen kleinen Gräbern, die möglichst wenig Pflegeaufwand erfordern.
Und das hat ja auch was mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun, dass Kinder weiter weg wohnen, berufsmäßig anders engagiert sind, dass auch Eltern sagen oder ältere Menschen sagen, naja, ich habe niemanden, der sich direkt drum kümmern kann zum Beispiel, ne?
Richtig, also wir sehen das Bestattungswesen immer als Spiegelbild dessen, was sich in der Gesellschaft tut. Also wir haben veränderte Familienstrukturen, wir haben mehr Mobilität, wir haben Traditionen, die nicht mehr so wichtig sind. Kirchliche, religiöse Bindungen verlieren an Bedeutung. Und das zeigt sich eben dann alles auch im Bestattungswesen. Viele Menschen möchten es einfacher, praktischer, moderner, individueller, und deswegen haben wir eben da doch seit einigen Jahren schon einen sehr, sehr tiefgreifenden Wandel im Bestattungswesen.
Sie haben die Individualität gerade angesprochen. Deutschland hält ja weitgehend an der Friedhofspflicht fest. Es gab zuletzt noch mal ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, das das bestätigt hat. Die Urne mit den Überresten des Angehörigen zu Hause auf dem Sideboard aufbewahren oder die Asche im See in der Nähe verstreuen, das darf in der Regel in Deutschland nicht sein. Gibt es trotzdem Spielraum für individuelle Freiheiten?
Ja, also zum einen ist es so, dass auf den Friedhöfen doch immer mehr möglich ist, dass dort immer mehr verschiedene Grabarten angeboten werden. Dazu kommen auch legale Möglichkeiten wie die Seebestattung in Deutschland auf Nord- und Ostsee, Bestattungswälder. Auch bei den Trauerfeiern selbst kann man natürlich viel mehr gestalten, wie man möchte. Also man muss ja auch nicht, wie Sie schon erwähnten, kirchlich Abschied nehmen. Man kann freie Trauerredner engagieren, man kann da viel bei der Trauerfeier machen. Und was diese Beisetzungsform betrifft, tatsächlich ist in Deutschland dieser Friedhofszwang noch sehr streng. Das ist in fast allen Ländern in Europa anders. Wir sehen aber auch viele Menschen, die einfach sich über diese Regeln hinwegsetzen, die sich im Ausland die Urne aushändigen lassen und dann die Asche dennoch zu Hause aufbewahren, in der Natur verstreuen. Also da sieht man sehr viel, sage ich mal, zivilen Ungehorsam in diesem Bereich.
Was raten Sie denn Menschen, die sich schon im Leben mit ihrem Tod beschäftigen und die Wünsche haben für ihre Bestattung oder Trauerfeier? Soll man es aufschreiben? Wenn ja, wie detailliert? Ich meine, das ist ja auch für Angehörige vielleicht nicht so einfach, eben die Wünsche zu erfüllen.
Genau, das ist eben wirklich ein ganz wichtiger Punkt, zu Lebzeiten sich Gedanken machen, was man sich für sich selber vorstellen kann und auch mit denen sprechen, die es später betrifft, dass man auch Entscheidungen trifft, die mit denen alle dann später auch leben können, die dann eben diese Folgen zu tragen haben. Und dann ist es wirklich sinnvoll, das auch aufzuschreiben. Das muss auch nicht sehr ausführlich sein. Vielleicht ist der Wunsch einfach nur, ich möchte eine Feuerbestattung. Das wäre schon die einfachste Form meiner Bestattungsverfügung. Man kann aber auch, wenn man möchte, wirklich Details aufschreiben, wie die Musik, die man sich zur Trauerfeier wünscht und Ähnliches. Am Ende ist es eben so, wenn der Todesfall eingetreten ist, sind die Angehörigen ja auch dankbar, dass sie wissen, was zu tun ist. Viele stehen ratlos nach einem Todesfall da und fangen erst an zu überlegen, was die Verstorbenen sich überhaupt gewünscht haben. Und wenn das vorher schon besprochen wurde, aufgeschrieben wurde, das ist auf jeden Fall extrem hilfreich.
Haben Sie denn den Eindruck, dass über das Thema auch offener gesprochen wird als noch vor Jahren? Hat sich da was entwickelt? Weil so das Thema ist ja schon auch noch ein bisschen tabu, ja? Also ich kann mich erinnern, dass wir zu Hause mal drüber gesprochen haben mit Schwiegereltern und so, ja, da, genau, ach, da könnt ihr euch drum kümmern. Also da war nicht so die Bereitschaft auch da, wirklich zu gucken, was wünscht ihr euch denn?
Es hat sich schon einiges verändert, es wird mehr drüber gesprochen, es wird offener drüber gesprochen. Das Thema ist nicht mehr so tabu wie jetzt noch vor 10, 20 Jahren. Aber leider ist es doch bei vielen Familien so, dass immer erst dann dieses Thema aufkommt, wenn konkret ein Todesfall in der Nähe oder vielleicht im engeren Umfeld vorgekommen ist oder jemand in der Familie selbst stirbt. Aber dann stellen zumindest diejenigen fest, die noch leben, dass sie doch mal drüber sprechen sollten und für sich die Sachen regeln sollten.
Kann für Angehörige hilfreich sein, sich zu Lebzeiten selbst Gedanken zu machen, was mit den sterblichen Überresten passieren soll, wenn es denn mal soweit ist. Das sagt Alexander Hellbach von der Organisation Eternitas. So wirklich gern sprechen wir nicht darüber, über die Frage, was mit uns bzw. mit dem, was von uns übrig bleibt, passieren soll, wenn wir den letzten Atemzug gemacht haben. Viele Menschen entscheiden sich inzwischen für eine anonyme Bestattung. Da spielen oft die Kosten eine Rolle, aber auch die Tatsache, dass man den Hinterbliebenen die Sorge für ein Grab ersparen möchte. Für die, die zurückbleiben, kann so eine anonyme Bestattung aber auch belastend sein, wie unsere Reporterin Christiane Renier berichtet.
Am Eingang der Kapelle des städtischen Friedhofs Baden-Baden steht eine anthrazitfarbene Urne auf einem kleinen Tischchen. Der Mensch, dessen Überreste darin liegen, soll auf Wunsch seiner Angehörigen ohne Namensnennung beerdigt werden. Der Bestattungsordner trägt Anzug und Hut in Schwarz. Er nimmt die Urne in beide Hände und macht sich langsam auf den Weg zum vorbereiteten Urnengrab. Es ist ein rundes Loch, etwa 70 Zentimeter tief. Der obere Rand ist mit einem Kranz aus Rhododendronzweigen geschmückt. Der Ordner lässt die Urne vorsichtig in das Loch gleiten. Dann verbeugt er sich kurz. Das war's. Schon biegt ein Gärtner um die Ecke. Er entfernt den Rhododendronkranz, zückt eine Schaufel und füllt das Grab mit Erde auf. Viele Menschen entscheiden sich schon zu Lebzeiten für eine anonyme Beisetzung. Weil das Geld knapp ist oder weil sie ihren Kindern eine jahrzehntelange Grabpflege ersparen wollen. Oder weil die Familie in der ganzen Welt verstreut ist. Was viele aber nicht bedenken, was macht das mit meinen Hinterbliebenen, wenn sie keinen Ort zum Trauern haben? Sabine Witz aus dem badischen Bühl ist das passiert. Ihre Cousine wurde anonym bestattet, auf Wunsch der nächsten Angehörigen, aber gegen den Willen der übrigen Familie.
Bei dieser Urnenbeisetzung war tatsächlich niemand dabei. Und das ist das Allerschlimmste irgendwie. Das war einfach nur schrecklich. Also es ist ein Jahr her, aber es tut immer noch sehr weh. Also das ist ganz schlimm.
Nicht nur, dass die Beisetzung ohne die Familienmitglieder stattfand, es gibt auch kein Grab, das sie nun besuchen könnten. Die Cousine wurde auf einem anonymen Urnengräberfeld beigesetzt. Für die Hinterbliebenen ist das eine große Belastung. Das kann es auch sein, wenn die Umstände nicht so traumatisch sind wie in diesem Fall. Die Kirchen raten deshalb von anonymen Begräbnissen ab. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche versuchen gegenzusteuern, indem sie zum Beispiel spezielle Gedenkfeiern für die namenlosen Verstorbenen abhalten. Sabine Witz und ihre Familie haben einen anderen Weg gefunden, mit der Ortlosigkeit ihrer Trauer umzugehen. Sie bringen Blumen oder Kerzen zum anonymen Gräberfeld, wo die Cousine bestattet wurde. Und sie haben sich einer Gruppe in Offenburg angeschlossen, die einmal im Jahr die Erinnerung lebendig hält.
Es ist sehr schön, es ist sehr würdevoll. Man kommt hin und schreibt den Namen des Verstorbenen auf ein Kärtchen. Das ist ein ökumenischer Gottesdienst und dann wird da gebetet und dann wird der Namen aufgerufen und dann wird jeweils eine Kerze dazu aufgestellt. Und das war sehr, sehr schön. Und dann spielt es im Prinzip auch keine Rolle, ob das anonym ist oder nicht, weil derjenige dann an dem Platz nochmal gewürdigt wird. Das ist eigentlich das Tröstliche daran. Also es tröstet so in beiden Richtungen.
Es gibt sie noch, Menschen, die dafür sorgen, dass wir uns nicht voneinander entfernen, dass wir wieder zueinander finden, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Menschen, die möchten, dass das Wir wieder mehr zählt als das Ich. Wir gesucht, was hält uns zusammen, heißt der aktuelle Themenschwerpunkt der ARD. Und wir haben mit Menschen gesprochen, denen ein Wir in unserer Gesellschaft ein besonderes Anliegen ist. Eine von ihnen ist Florence Brokowski-Schekete, Pädagogin aus Mannheim. Meine Kollegin Susanne Babila hat sie getroffen.
Alle Deutschen sind pünktlich, Mädchen mögen rosa oder Musliminnen tragen Kopftuch. Stereotypen wie diese verstellen den Blick und behindern Offenheit und Toleranz gegenüber anderen, sagt Florence Brokowski-Schekete. Sie ist die erste schwarze Schulamtsdirektorin in Deutschland.
Mit Klischees habe ich ja wirklich mein ganzes Leben zu tun. Also ich sollte Ärztin werden, um meinen Leuten zu Hause zu helfen. Ich konnte auch wahnsinnig gut singen, weil ich ja schwarz bin, kann man gut singen. Sport kann ich auch machen oder eben auch nicht. Ich hatte einen Sportlehrer, der sagte, ich müsste nicht vorturnen. Er gibt mir die Noten so, weil Schwarze können keine Ballsportarten.
Wir müssen mit Vorurteilen aufräumen, sagt die Deutsche mit nigerianischen Wurzeln. Nur so könne ein Wir-Gefühl entstehen. Ihr aktuelles Buch »Raus aus den Schubladen – Meine Geschichten mit schwarzen Deutschen« greift das auf.
Also wirklich die Schubladen aufmachen und gucken, was ist da drin, wo packe ich auch Leute in diese Schubladen, die da gar nicht rein möchten. Und da ist diese Idee, schwarze Menschen zu porträtieren, die in ganz normalen Berufen arbeiten und nicht in den Berufen, die für uns angedacht sind, sondern eben eine Gynäkologin, ein Betriebswirt, ein Sozialökonom, ein Kfz-Mechaniker. Ja, das war mir wichtig, einfach mal aufzuzeigen.
Florence Brokowski-Schekete hat eine steile Karriere hingelegt. Sie weiß, wie schwer es ist, sich als schwarze Frau hochzuarbeiten.
Ich habe mich als Lehrerin, als Schulleiterin immer rechtfertigen müssen, Ja, das ist wirklich subtil, dass man zu spüren bekommt, naja, eigentlich so eine, wie ich auch schon mal gehört habe, kann eigentlich gar nicht Schulleiterin sein. Ja, also man muss immer erst diese Hautfarbe in irgendeiner Form überbrücken. Ich meine, ich weiß das inzwischen, ich gehe damit um. Ja, ich sag mal, das ist mein Beruf, ich nenne mich wandelndes Cultural Awareness Seminar.
Die 55-Jährige ist in zwei Kulturen aufgewachsen. Sie verbrachte mit ihren Eltern ein paar Jahre in Nigeria, wuchs aber die meiste Zeit bei ihrer weißen Pflegemutter in Buxtehude auf. Ein Wir-Gefühl habe nichts mit Blutverwandtschaft zu tun, sondern mit emotionaler Nähe, erklärt sie. Ihr sei es wichtig, dass in unserer Gesellschaft und in deutschen Klassenzimmern ein Wir-Gefühl entstehe. Und dazu gehöre auch, Lehrkräfte in interkultureller Kompetenz zu trainieren.
Miteinander reden, das Aufeinander zugehen, das finde ich einfach sehr wichtig. Und das ist in der Ausbildung zu Erzieher und Erzieherin oder eben auch im Lehramt für zukünftige Lehrkräfte, dass es ein Pflichtmodul ist, dass es aber auch ein Pflichtmodul in der Fortbildung ist, wenn dann die Lehrkräfte erstmal in der Schule sind, wirklich bis zur Pensionierung.
Florence Brokowski-Schäckete. Mit ihr gibt's auch einen längeren Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek mit dem Sendungstitel Mondial.